Decode the Bus. Für viele Leute ist wirklich Bitcoin vielleicht nicht die Lösung für ein Problem auf dieser Welt, die wir haben, sondern ein Teil der Lösung. Es gibt kurze Prognosen, die sagen, 1 Million der Bitcoin in ein paar Jahren. Kommt darauf an, mit welchem Banker du redest. Es ist unglaublich. Ah, ich habe noch so viel Streit mit gewissen Bankers. Ich meine, die ganze Welt redet vom Crypto Valley in Switzerland. Aber wir müssen jetzt wirklich verdammt mal aufpassen und richtig Gas geben, dass wir eben den Vorsprung beibehalten können. Decode
the Bus. Willkommen bei Decode the Bus. Bitcoin hat in den letzten Tagen in den verschiedensten Währungen sein All-Time-High gehabt und gestern jetzt auch noch in der Weltwährung in Dollar. Darum, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um mit dem Anthony Pompliano von der Schweiz über das Asset der Stunde zu diskutieren. Der Rino Borini ist zu uns ins Studio gekommen. Er ist Crypto- und Digital-Finance-Experte, selber auch Unternehmer und Podcaster. Ich will von ihm wissen, wieso ist Bitcoin besser als andere Assets? Wie relevant wird Blockchain bzw. Web3 für den Finanzsektor? Und was sind seine Price Predictions? Rino, herzlich willkommen.
Danke Fabio, dass du mich eingeladen hast. Freue mich.
Freue mich sehr. Rino, wir sind pre-Halving schon All-Time-High gegangen. Hättest du das selber erwartet?
Nein. Also ich habe erwartet, dass der Kurs wird steigen dieses Jahr, also auch im ersten Quartal, aber in dem Tempo sind, glaube ich, viele überrascht worden. Aber es ist fun, ist geil, ist cool.
Ist mega cool. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht gerade quasi der Drop wieder.
Ja, aber musst aufpassen, könnte sein.
Genau,
ja.
Es könnte sein. An was liegt es?
Du, ich glaube, also einerseits sind in Amerika die ETF, die Finanzprodukte, zugelassen worden. Da hat man seit 2013 immer versucht, solche Finanzprodukte an den Markt zu bringen. Und es ist ja immer abgelehnt worden, aus mit zum Teil stupiden Gründen. Und jetzt ist das sozusagen der Ritterschlag passiert, oder? Die amerikanische Börsenaufsicht hat vom grössten Vermögensverwalter der Welt, von BlackRock, ihr Produkt zugelassen. Und dann gab es noch 9 weitere. Und das sind die erfolgreichsten Lancierungen von Finanzprodukten der letzten 30 Jahre. Unglaublich viel Kohle ist reingeflossen, unglaublich viel Handel, das hat man nicht erwartet. Und ich glaube, das ist mal das eine, die Euphorie, dass die Leute jetzt plötzlich Zugang haben, ganz einfach. Dann haben wir aber auch, eben, wie du es kurz erwähnt zum Anfang, das Halving, also die Halbierung der Rewards, die Miners bekommen. Also das Angebot wird automatisch kürzer, das sind mal um den 20., 22. April, das ist positiv immer für den Bitcoin. Mhm. Aber auch, das ist jetzt nicht weltbewegend, aber in der Schweiz ist jetzt eine PostFinance in den Markt gekommen. Da können 2,5 Millionen Kunden einfach über das E-Banking Bitcoin kaufen. Also mit einem Klick, oder vielleicht sind es 3 Klicks. Und ich all das zusammengefasst, oder? Das Private können einfach Bitcoin kaufen, das ist auch die professionellen Anleger können Bitcoin kaufen mit einem regulierten Finanzprodukt. Dann haben wir weiterhin noch ein fragiles Finanzsystem etc. Das führt dazu, dass der Bitcoin-Preis einfach steigt. Mhm. Und wird dann noch weiter steigen, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, es kann auch mal einen recht starken Kursrückgang geben, dieses Jahr.
Sehr schön und stringent erklärt. Gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ins Detail. Für die Menschen da aussen, die dich noch nicht kennen, ich habe es eingangs erklärt, du bist quasi der Pomp von der Kryptowelt aus der Schweiz.
Ja, das
heisst, Menschen in der Kryptowelt, die kennen dich, und zumindest viele kennen dich. Aber eben die sich noch nicht so mit dem beschäftigt, wer bist du, was ist dein Job und wie bist du zum Crypto-Experten geworden?
Also wie du es erwähnt hast, ich bin Unternehmer, ich habe verschiedene Unternehmer, alle den Fokus auf digitale also Digital Finance, also digitale Transformation von der Finanzindustrie. Vielleicht haben gewisse schon mal etwas von Fintech gehört. Ich bin der Erste in dem Land, der 2012, 2013 zusammen mit ein paar Kollegen Fintech in die Schweiz gebracht hat. Wir haben eine riesige Konferenz gemacht und durch das bin ich dann irgendwann mal logischerweise auf den Bitcoin gekommen. 2013, Bitcoin, keine Ahnung gehabt. 2014 hat mir einen Kollegen aus New York angerufen, und mir das Bitcoin nochmal erklärt. Und ich, ach so, ich habe immer ein falsch gehirntet. Und so bin ich dann, habe ich 2015 die erste Kryptokonferenz gemacht. Und ich habe versucht, die traditionelle Welt mit der Kryptowelt zusammenzubringen. Hat die Hälfte gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, was die da geschwätzt haben auf der Bühne. Und so bin ich in das Krypto gekommen. Und inzwischen mache ich relativ viel. Also ich habe inzwischen 4 Firmen, die verschiedene Ausrichtungen haben. Eine ist Education im Krypto. Science ist mein Hobby. All die, die in Zürich sind, unbedingt an der Langstrasse, bei der Oli Ole Bar, ins House of Satoshi. Ich habe das erste Bitcoin-Ladenlokal. Alle haben gedacht, Borini, du spinnst doch ein Ladenlokal für Bitcoin. Und ich, natürlich machen wir das. Und wir haben auch Beratung und Strategieunternehmung. Und helfen gewissen Firmen in der Kommunikation, aber sehr fokussiert.
Mhm. Also, jetzt haben wir den Profi da bei uns im Studio. Willst du uns in deinen eigenen Worten erklären, was ist Bitcoin genau?
Was ist Bitcoin, so dass es jeder versteht? Erstens ist es mal ein digitales, programmierbares Geld. Vergleichbar auch wie digitales Gold. Oder Gold ist limitiert, es gibt nicht unendlich Gold. Und Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen. Jetzt denkt vielleicht jeder daraus, der sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, was soll der Scheiß 21 Millionen? Unser Geldsystem ist nicht limitiert, oder? Print Money, jede Notenbank kann Geld drucken. Kriege werden so finanziert durch Print Money. Corona-Krise haben wir so finanziert, also dass kein Abschwung kommt. Und das führt zwangsweise langfristig zu Inflation. Ich habe letztens Zahlen gesehen von der ZKB, Geldwertverlust in der Schweiz. Wenn du vor etwa 3 Dekaden, so 30 Jahren, 100'000 Stutz gehabt hast, hast du jetzt eigentlich nur etwa 65'000. Oder der Kaufkraftverlust. Und das spürst du täglich. Prämienerhöhungen, Nahrungspreise gehen auf, Energiepreise gehen auf. Also wir sind eigentlich immer in einem inflationären Umfeld. Und das möchte eben Bitcoin verhindern, indem es eben nur 21 Millionen gibt. Und es ist ein Gut, da kann kein Mensch reinschwätzen und sagen, ja, jetzt haben wir, brauchen wir ein bisschen Geld, oder kommt Print Money, ja, wir müssen ein bisschen Krieg finanzieren, Print Money. Ich meine, Verschuldung in Amerika ist huge. Die zahlt 4 Billionen Dollar pro Jahr nur für Schuldzinsen. Das ist die zweitgrösste Budgetausgabe in Amerika, oder? Das ist crazy. Und da versucht Bitcoin eine Lösung zu sein. Ob Bitcoin jemals unsere Leitwährung sein wird, wie der Dollar momentan ist, das weiss ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist eine gute Alternative. Und deswegen finde ich den Vergleich zum digitalen Gold, das transportierbar ist im Handy, teilbar, finde ich sehr passend.
Ja, eigentlich hat ja das Satoshi hat es ja eigentlich als Protokoll damals quasi im Whitepaper reingeschrieben. Und quasi für Transaktionen und weniger für Store of Value, wenn ich das Richtige im Kopf habe. Und heute geht es eigentlich immer mehr in die Richtung Store of Value, wie du richtig gesagt hast, Kaufkraftverlust. Bitcoin macht eigentlich das Gegenteil. Oder? Du gewinnst eine Kaufkraft dazu in dem Sinn. Das heisst, momentan wird sehr stark auch für Store of Value verwendet, oder? Wie siehst du das?
Ja und nein. Also ich glaube, das ist halt das, was mich einmal nervt in der Schweiz, oder? Wenn so Ökonomen sagen, Bitcoin ist nutzlos. Ja, in der Schweiz ist es nutzlos von mir, also wir sind im Paradies, das ist Disneyland. Aber fliegst du auf Griechenland, gehst auf Zypern, gehst auf Südamerika, gehst auf Indonesien, gehst auf Thailand, wo auch immer. Dort haben die Leute ein Problem mit der Inflation, mit dem Geldsystem. Ich meine, in Argentinien hat das Geld keinen Wert mehr, kannst du verbrennen, das ist das Gleiche. Also kannst du wirklich als Feuerholz brauchen. Das ist durchaus eben auch ein Transaktionsmittel. Durchaus. Jetzt vielleicht für uns, wir haben in der Schweiz Twint, oder? Das ist ja super. Jetzt hast du einen Kollegen aus den USA. Wie willst du dem Twinten? Das geht ja nicht. Und je nach Land, wo du lebst, ist es eben nicht geil, eine Banküberweisung zu machen, oder mit Western Union, sondern es ist viel günstiger mit Bitcoin. Und ich glaube, dass Bitcoin als Transaktionswährung noch mal aus den Kinderschuhen wachsen, das ist klar, das ist noch sehr junge Technologie. Bitcoin ist 15 Jahre alt. Das Bitcoin Payment heisst Lightning. Bitcoin Lightning ist noch jünger. Das ist 5-6 Jahre alt. Das braucht noch Zeit. Das braucht noch Zeit. In gewissen Ländern, also wenn du zum Beispiel jetzt auf Beirut gehst, das Finanzsystem ist am Arsch in Beirut. Im Untergrund läuft extrem viel und nicht mit illegalen Geschäften, sondern ganz normal, ich brauche einen Sack Kartoffel, ich zahle mit Bitcoin. In Argentinien, in Buenos Aires, in der Einkaufsstraße kannst du Geld wechseln auf dem Schwarzmarkt. Das machst du sowieso dort. Du gehst nicht auf die Bank, das ist viel zu teuer. Du kannst auch mit Bitcoin kommen inzwischen. Mhm. Das muss sich noch etablieren. Also Fazit, ich schwätze immer ein bisschen viel. Ja, es ist momentan mehr ein Store of Value in unserer Hemisphäre, aber in gewissen Ländern ist es wirklich auch Transaktionswährung.
Ja. Ja, das ist auch das, wenn ich mit Kollegen rede und über Bitcoin rede, sage ich auch immer, man muss eine globale Perspektive reinnehmen und ja, keine Schweizer Perspektive.
Unbedingt. Weil weißt du, das ist ja arrogant. Wir sind nur 9 Millionen Menschen. Die Welt hat 8 Milliarden, oder? Wir sind nichts.
Ja, und vor allem der Franken ist einer von diesen ganz, ganz, ganz wenigen Währungen, wo relativ hart ist, also Sound Money. Einer der ganz wenigen. Und das siehst du jetzt auch beim All-Time-High. Ich glaube, im Franken ist es noch nicht All-Time-High. Oder vielleicht ist es gerade knapp
wahrscheinlich, ja.
Aber in ganz vielen Währungen ist es schon lange gewesen. Schon vor Wochen ist es irgendwie in keine Ahnung, Nigeria oder Argentinien schon lange All-Time-High gegangen.
Absolut.
Darum, wir sind da ein bisschen im Spezialfall. Genau. Wer ist der Satoshi Nakamoto?
Wenn ich das wüsste. Das ist eine kleine Anekdote. Vor einem halben, ja, fast 9 Monaten ist ein englisches Doc-Team gekommen in die Schweiz. Sie sind auf der Suche nach dem Satoshi Nakamoto. Ja. Und die haben einfach gegoogelt, oder? Mhm. Und was findest du in Zürich? House of Satoshi. Und dann sind sie zu mir gekommen. Hey, bist du der Satoshi Nakamoto? Und ich so, yes, of course. Und nein, natürlich bin ich es nicht. Der Satoshi Nakamoto, wenn ich als Mann das sage, es ist ein Mann, dann kommen alle Frauen gegen mich und sagen, nein, so etwas Intelligenz können auch Frauen entwickeln. Man weiss es nicht. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ich persönlich vermute, es ist eine Gruppierung von Personen, weil es ist hochintelligent. Ich meine, das ist 9 Seiten, das White Paper, da steht alles Relevante drin, man muss nicht wissen, sozusagen. Und es ist also Technologie, es ist Ökonomie und wirklich sehr clever. Und ich habe vor kurzem eine zweite Anekdote, bin ich bei Kindern gewesen, in der 6. Klasse in Ardiswil, Geld sparen, Bitcoin reden. Und am Schluss haben die Kinder ein Fazit abgegeben. Er musste ein bisschen Bitcoin erklären. Er geschrieben, intelligente Technologie. Und das hat es genau beschrieben. Und das, glaube ich, ist eine Gruppierung von intelligenten Menschen gewesen, die verschiedene Skills haben und die haben das einfach entwickelt. Und man weiss nicht, wer es ist. Und das ist vielleicht auch ganz bewusst so gesteuert worden. Weil es gibt keinen Gott, es gibt keinen Jünger, es gibt keinen Jesus, es gibt keinen Präsident, keinen CEO. Also du hast niemanden, du kannst raufschauen. Und somit gibt es auch kein Machtgefüge. Es kann niemand sagen, jetzt tun wir es so oder so machen, sondern es ist immer Community. Auch etwas extrem demokratisch. Jeder kann dabei sein. Und jeder hat eine Stimme, kann mitgestalten. Und das ist eigentlich extrem etwas demokratisch. Deswegen passt eigentlich Bitcoin auch sehr gut in die Schweiz, oder?
Passt sehr gut, ja. Wir sind noch nicht einmal ganz 2 Monate entfernt vom Bitcoin Halving. Mhm. Was ist Bitcoin Halving?
Genau. Also wie kann man das verstehen, dass es jeder versteht? Wie kann man es erklären, dass es jeder versteht? Das ist richtige Deutsch. Alle 10 Minuten kommen neue Bitcoin ins System. Das steht im Protokoll. Und wie kommen die ins System? Das ist so wie das Goldschürfen, oder? Miners müssen arbeiten. Und die Miners schauen eigentlich, ich sage immer, wir sind die Hausabwärter vom System. Die schauen, dass alles stimmt. Also wenn du mir einen Bitcoin schickst, schauen die, hast du überhaupt einen Bitcoin und stimmt die Adresse vom Rino? Die wissen zwar nicht, dass ich der Rino bin, aber sie sehen meine Adresse. Wenn das alles stimmt, dann nachher kommt das in einen Block alle 10 Minuten, die Transaktionen. Und es ist wie in einem digitalen Kassenbuch festgehalten. So, und für den Aufwand kriegen die Miner momentan 6,25 Bitcoin, oder? Das kannst du ausrechnen. 60-70'000 Stutz ist ein Bitcoin, was da wie viel Werte in den Markt kommt, alle 10 Minuten. Und da ja Bitcoin etwa nur auf 21 Millionen begrenzt ist, nimmt das Angebot ab. Sprich, alle 4 Jahre, also plus alle 4 Jahre, es ist nicht ganz auf 4 Jahre, sondern nach 210'000 Blöcken, wird der Verdienst für die Miners, für ihre Arbeit, eben der Hausabwart sozusagen, wird halbiert. Und das findet jetzt eben genau im 2024, im April statt, von 6,25 auf 3,125 Bitcoin. Und dann alle 4 Jahre wird das halbiert. Und 2140, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, vermutlich, oder bis dann gibt es vielleicht so Gesundheitstabletten. Danach ist der letzte Bitcoin geschürft worden. Und dann ist das ganze Geld von Bitcoin da im Markt und dann zirkuliert es.
Ja.
Hoffen, man hat es verstanden.
Man hat es sehr gut verstanden, finde ich. Ich finde es sensationell, dass du das so in wenigen Worten kannst, darlegen kannst. Und ja, es ist immer wieder gut, das auch wieder mal zu hören, dass man sich es wieder mal bewusst macht. Sehr cool. Bei mir hier hängt eben das Bitcoin White Paper. Bei mir im Büro.
Ah, wirklich? Bist du so ein Freak? Geil.
Ich würde mich als Freak bezeichnen.
Nice.
Wenn es um Crypto geht.
Ja.
Wenn es um Crypto geht, schon, ja. Seit 2016 Orange Pilled.
Ah, ja, gut.
Du
hast alles miterlebt. Ups and Downs.
2 Bull Markets miterlebt, 2 Bear Markets miterlebt und jetzt 17, wieder, 29, wieder im Bull.
Ja.
Es hat mich schon ein bisschen reingenommen, ja.
Was ist dein Motiv gewesen? Das nimmt mich gerade Wunder. Was hat dich gepackt?
Hey, das ist immer noch spannend. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil damals, weiss ich noch genau, ist ein Kollege auf mich zugekommen und hat gesagt, hast du schon mal von Ethereum gehört? Und ich, nein, noch nie davon gehört. Und dann hat er mich wirklich bearbeitet, über Wochen hinweg, und gesagt, du musst im Fall Ethereum kaufen, Und ich habe nie gekauft. Und er ist mir so im Ohr gelegen, und für das bin ich ihm so dankbar, wie du kannst vorstellen. Irgendwann habe ich einen Kraken-Account aufgemacht und habe mal für 1'000 Stutz Ethereum gekauft. Für 10 Stutz. Damals hat Ethereum 10 Stutz gekostet.
Oh ja, wow.
Ja. Und ja, dann ist es losgegangen. Ich sage immer, wenn du einmal ein bisschen reinlässt, dann nimmst du es dich. Dann nimmst du den Ärmel rein. Vor allem, wenn du es in einem guten Moment reinlässt. Wenn du es im Top reinlässt, dann vielleicht nicht, oder? Genau. Dann sagst du, hauen wir ab mit dem Zeug. Aber damals ist nichts gelaufen, 2016 war ja ein Bear Market. ja, dann irgendwann hat es mir dann mal reingekommen und plötzlich merkst du, oh, das hat immer mehr Wert, immer mehr Wert. Und dann fährst du dich mega damit beschäftigt. Und lustigerweise, ich habe mich nicht mit Bitcoin beschäftigt zuerst. Ganz, ganz spannend ist, in dieser Zeit hat Bitcoin ein einen schlechten Ruf gehabt. Ja. Damals hat es geheißen, Ethereum ist im Fall cool.
Okay,
Bitcoin ist oldschool, wegen Proof of Work.
Genau,
oder?
Ja.
Und erst viel später, das ist wirklich ein paar Jahre gegangen, bis ich gecheckt habe, Bitcoin ist eben auch mega cool. Ja. Und ich habe meinen ersten Bitcoin für 600 gekauft und für 900 wieder verkauft.
Oh nein! Scheiße!
Aber
du darfst nie zurückschauen. Ich sage immer, du darfst nie zurückschauen.
Nein, nie.
Das ist geil, ja. Das ist eben noch spannend, oder? Das finde ich noch wichtig, was du es ein bisschen angetönt. Ich finde, und das stelle ich noch fest, auf meinem Freundeskreis, hey, ich bin kein Ökonom, ich habe keine Ahnung von Geldsystemen. Yeah. Du musst gar keine Ahnung haben. Kauf mal, befasse dich mit dem und dann plötzlich merkst du, du läufst mit offenen Augen durch die Welt und du musst nicht studiert haben, der Uni Zürich, um irgendwie Bitcoin verstehen. Und du wirst merken, das glaube ich fest, wie du dir auch, hey, das ist mega spannend, faszinierend, was dahinter steckt. Wie das Internet vor 30 Jahren, oder? Haben wir es ja auch noch nicht verstanden, wie das Zeug funktioniert. Und jetzt brauchen wir es den ganzen Tag.
Hey, aber das ist ein Thema, das habe ich mit dem Thierry von der PostFinance schon besprochen. Ganz kurz. Thema Geld. Mhm. Du hast jetzt gesagt, man muss kein Ökonom sein, um das Geldsystem zu verstehen. Das ist für mich eines der grössten Mysterien, die ich in den letzten paar Jahren festgestellt habe. Menschen verstehen Geld nicht. Mhm. Wir werden nicht aufgeklärt, was Geld ist. Und du hast jetzt gerade eingehend, in den ersten paar Sätzen hast du es schon erklärt, hey, ich sage jetzt 90% von allen Menschen verstehen das nicht.
Absolut.
Weil es wird einem vorenthalten. Es wird einem im Schulsystem nicht erklärt, was
du bringst auf den Punkt. Eine grosse Kritik an unserem Schulsystem, da lernt man jeden Scheiß. Wie man Konsument, wie man muss nachhaltig sich bewegen, whatever, ist ja alles okay. Aber Geld sparen wird nicht diskutiert. Oder? Und das ist deswegen, gehe ich einmal im Quartal irgendwo gratis in eine Schule, 6. Klasse aufwärts und mache mit den Kids. Und das ist im Fall huren anstrengend. Das sind die strengsten 3 Lektionen in meinem Leben jedes Mal. Mit 10-, 11-jährigen Kindern über Themen Geld, Sparen, Bitcoins diskutieren. Und mit denen kannst du kein PowerPoint den Kindern zeigen. Die schlafen dir ein, die wollen Action. Und das Faszinierende ist, die gehen nachher heim und erklären der Mami und Papi, das sind Feedbacks von den Lehrerinnen, die ich einmal bekomme, du, wir haben dann gelernt, ich muss das und das beachten, ich darf keinen Kredit aufnehmen und. Und unheimlich wichtig, oder? Und man sollte in dem Schulsystem unbedingt das als Pflichtwahl machen, ab der 6. Klasse bis man aus der, wenn man mit 16, 17 geht, man aus der Schule raus, sollte man das einfach fix drin haben.
Aber meine These da dazu ist, ist vielleicht ein bisschen anti-autoritär, aber was ich da wirklich eine These habe, ist, dass Behörden wollen nicht, dass Menschen das Geldsystem zu gut verstehen. In der Schweiz ist es vielleicht eine Ausnahme, weil in der Schweiz kannst du es verstehen und immer noch sagen, hey, das funktioniert. Aber im Ausland, wenn du den US-Dollar zu gut verstehst, wie das funktioniert, mit dem ganzen Fed und den Bonds und so weiter, dann sagst du, ich will raus. Ja. Ich will raus aus dem System.
Absolut.
Und darum glaube ich, zu viel Education will man gar nicht machen.
Oder? Mir hat ein bekannter deutscher Ökonom vor etwa einem Jahr gesagt, weißt du, Rino, und er lebt wieder in Deutschland, kriegt seinen Lohn dort. Wir in Deutschland, also unsere Regierung, unser Staat, will die Menschen gar nicht gescheit machen. Oder? Das führt dich vielleicht auch zu dem komischen Katastrophe, das Land, das ist ja wirklich am Anschlag, oder? Ja. Streikt da geht das nicht. Und er sagt, man macht bewusst das Volk dumm, oder bin ich gescheit, oder? Und das hat mir ein bekannter Ökonom, einen guten Namen hat gesagt, oder? Dann muss ich sagen, what the fuck. Yeah. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und denke mir, wahrscheinlich die Amerikaner auch, oder? Yeah. Ich habe letztens einen 25-jährigen Argentinier bei mir im Laden gehabt und der hat mir so erzählt, hey, weißt du, mein Grossvater hat die Währungskrise erlebt, mein Vater und jetzt ich mit 25. Und der hat sich zuerst mal jetzt mit dem Bitcoin beschäftigt und hat gesagt, es kann doch nicht mehr weitergehen. Sein Vater und sein Grossvater haben es einfach akzeptiert, oder? Der Scheiß, dass ihr das Geld immer weniger wert hat. Und der 25-jährige Bub hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und vielleicht dank Internet ist es halt einfacher, an Informationen herzukommen, hat dann nachher von sich fortbilden, weiterbilden mit YouTube-Tutorials und whatever es alles gibt. Und ich bin jetzt der Überzeugung, hey, das ist meine Rettung für die Zukunft, für meine Kinder und so weiter. Also muss ich mich mit dem Bitcoin beschäftigen. Ja. Das ist echt schon krass.
Ja, absolut. Gerade in Südamerika. Ich habe einen Kollegen, seine Frau ist aus Kuba und er baut in Kuba ein Haus oder hat auch ein gebaut. Dann hat er mir gesagt, plötzlich haben die Handwerker vor Ort davon sagen, hey, zahl mir das in Bitcoin.
Ja, sicher, ja.
Plötzlich haben sie von Wallet zu haben auf ihrem Handy und er hat davon müssen Bitcoin zahlen. Also schon noch cool, oder? Es ist eigentlich Bottom-up. Es ist eine Bottom-up-Bewegung. Und das führt mich eigentlich auch zu der nächsten Frage. Oder einfach zum Einordnen für die Menschen, die sich wenig mit dem Thema Preis beschäftigt. Bitcoin ist 2011 bei rund 10 Cent gestanden. Rund 13 Jahre später sind wir bei rund 66'000 Dollar. Also Bitcoin ist über die letzten 10 Jahre hinweg das erfolgreichste Anlageasset gewesen. Mhm. Wie ist es möglich, dass ein Piece of Code sich so durchsetzt und so erfolgreich geworden ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage eigentlich. Das Interessante ist, es sind ja noch nicht viele Leute im Bitcoin, oder?
Verhältnismässig nicht, ja.
Verhältnismässig. Mhm. Und es wird getrieben von wenigen Menschen, die eben sich genau mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn ich nur ein Beispiel schaue im Haus auf Satoshi, ich habe vom 18-jährigen jungen Typ, der sich mit dem Thema beschäftigt, bis zum 93-jährigen. Der älteste Mann, der bei uns im Laden drin war, ist 93, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Eine 72-jährige, vermögende Frau vom Zürichsee mit Botox im Gesicht. Die unterstützt die Familie in Indonesien. Die hat sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Also das ist etwas für alle, oder? Also da gibt es Leute, die haben gemerkt, da ist ein Nutzen dahinter. Dann eben kommt das... Man weiß, es ist begrenzt und alles, was rar ist, steigt langfristig im Preis. Und für viele Leute ist wirklich Bitcoin vielleicht nicht die Lösung für unser Problem auf dieser Welt, die wir haben, sondern ein Teil der Lösung. Und das führt letztlich halt einfach dazu, dass immer mehr und mehr die Leute nachkaufen. Und das sind am Anfang, also weißt du, wenn ich mit Bitcoiners rede, mit den Hardcore-Bitcoinern, mit den Maxis, für die gibt es nur Bitcoin. Die kaufen die jeden Monat, gespart die für 100, 200, 500, wie viel auch immer. Und das sind zum Teil einfache Handwerker. Also ich kenne einen Handwerker in Polier, in Wallis. Der kauft seit Jahren Bitcoin für sein kleines Budget, das er hat. Ich kenne einen vermögenden Millionär, der kauft Bitcoin, oder? Und zwar egal, wie hoch der Preis ist. Ist dem Scheiße, die verkaufen auch nie. Ich sage einmal zum Teil im Haus auf Satoshi, wenn es kommen, die Bitcoin-Maxis, zahl doch mit Bitcoin. Nein, bist du wahnsinnig, ich zahle nicht mit Bitcoin, die behalte. Und das führt natürlich zu dieser Preissteigerung. Es ist natürlich auch viel Kursfantasie drin, das gehört dazu. Spekulation ist auch drin, das gehört auch dazu. Und darum ist vielleicht der Bitcoin auch so extrem. Oder ich sage immer, der Bitcoin macht zwei Schritte für sich und dann macht er einen grossen Schritt zurück. Du hast jetzt auch schon erlebt, zwei Bärmärkte, das ist dein Vermögen, wahrscheinlich dein Bitcoin-Vermögen um 60, 70, 80% runter. Und aber es ist jetzt wieder auf dem Höchstpunkt, oder? Das gehört einfach dazu. Und das ist halt, weil es noch junge Technologie ist und halt völlig nach Angebot und Nachfrage funktioniert.
Genau. Und das führt mir gerade zu der Chart von Glassnode,
ja. Ja.
Wo man sieht, dass immer weniger Supply, also Bitcoins, auf den Exchanges liegt. Ja. Oder? Das heisst, und du hast es jetzt perfekt erklärt, oder? Die Leute, die kaufen, hodeln. Logischerweise nicht alle. Es gibt immer solche, die auch Weekends haben und es wieder weggehen, aber viele haben Diamond Hands. Das heisst, sie hodeln es und egal wie hoch das ist, sie hodeln es einfach. Und durch das ist immer weniger Bitcoin auf den Exchanges und man redet vom sogenannten Supply Crunch, wo jetzt könnte kommen. Also wie so ein Squeeze, wo einfach zu wenig rum ist. Und durch das explodiert der Preis förmlich.
Absolut.
Was sagst du dazu?
Ja, absolut. Oder? Und ich sage, wir sind still der Beginning. Ich meine, es gibt kurze Prognosen, die sagen, 1 Million der Bitcoin in ein paar Jahren. Oder? Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber why not? Oder? Das ist auch gut, dass man weiss, man hat nie eine Glaskugel, aber es geht einfach in die Richtung, oder? Und du siehst auch, dass eben auf den Exchanges immer weniger Bitcoins sind. Sehr viele Leute, wenn wirklich die Bitcoins bei sich besitzen, du bist dann frei. Finanzielle Freiheit bist du erst, wenn du das Vermögen bei dir hast. Natürlich sind wir im Disneyland Switzerland, haben wir eine PostFinance, eine UBS, eine ZKB, alles safe. Aber ich weiss nicht, was in 10 Jahren ist. Mhm. Ich meine, hat mir ja nie immer gesagt, dass Aktionärsrecht vernichtet werden bei der CS, oder? Hat man schon ein Notrecht gemacht im Bund? Die Nationalbank gesagt, was sie zu tun hat, was ja nicht passieren darf. Eigentlich die Nationalbank muss 100% unabhängig sein von der Politik. Das war wahrscheinlich nicht ganz der Fall. Also, wir wissen ja nicht, wie es in 10 Jahren ist. Vielleicht gibt es wie in Beirut Kapitalvorschriften, du darfst nur noch $500 pro Monat abzügeln. Ja, viel Spass, wenn du eine Operation machen musst für $5'000. Ja, wie willst du das zahlen, wenn du 500 Franken beziehen darfst? Das ist 3 Stunden Flug von Zürich, oder? Und ich glaube, das ist auch die Sexiness, die immer mehr und Leute merken, dass sie nebst dem, dass sie es bei den Banken können lagern, was absolut völlig okay ist und eine saubere Sache ist, wenn es eine Schweizer Bank ist, dass du eben auch die Möglichkeit hast, einen Teil von dem Bitcoin-Vermögen bei dir selber zu verwahren. Du bist der Bank-CEO und du hast wieder die Verantwortung für dein Geld. Jetzt tust du dein Geld automatisch den Banken anvertrauen, was in der Schweiz okay ist, weil wir eine sehr gute Bankenstruktur haben und ein hohes Vertrauen haben. Aber wir wissen letztendlich nicht, was in 10 oder 15 Jahren auch in der Schweiz ist. Ja. Die Schweiz war nicht immer das Paradies, da hatte schon viele Krisen gehabt.
Absolut. Ja, du hast jetzt gesagt, du selber bist der Bank-CEO. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Bitcoin White Paper ist bei mir und ich habe das nochmal kurz durchgelesen in der Vorbereitung zu dem Cast. Und dann habe ich einen Satz rausgenommen, den ich einfach gerne durchlese. Und dort ist gestanden, oder dort steht: What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Yes. Das heisst, der Mittelsmann oder das Mittelsmann-Problem wird eigentlich gelöst durch Bitcoin. Es ist das, was du gesagt hast. Have your own bank in your own pocket. Ja, also genau. Die damalige Idee von den Gründern oder eben von Satoshi, du sagst, es ist eine Gruppe, ist schon auch ein bisschen dem Bankensystem ein bisschen dazwischen, oder?
Es war ja auch interessant, dass das Bitcoin White Paper genau in der Finanzkrise rausgekommen ist, nachdem die grösste Investmentbank auf dieser Welt zusammengekracht ist und keine Bank auf dieser Welt an eine andere Bank vertraut hat. Also auch Dubis hat den ZKB nicht mehr vertraut. Die haben Verträge abgeschlossen, müssen Deposits deponieren, also man hat niemandem mehr vertraut. Und das ist genau das grosse Problem mit der Wirtschaft. Du bist auch Unternehmer. Du machst so viel Zeit, verbratest mit Verträgen, weil du vertraust letztendlich einem anderen gleich nie, oder? Auch wenn du mit dem Abend vielleicht ein Bier gehst, aber schlussendlich hast du im Business immer Verträge. Und das kann eben genau die Blockchain lösen. Und das ist eben genau die Idee von Bitcoin. Du brauchst keine zentrale Instanz mehr, weil die kann manipulieren. Und das ist ein riesen Vorteil. Bitcoin ist nicht manipulierbar. Eine zentrale Instanz kann befehlen. Wir machen die Gebühren so, machen wir das ein bisschen so, machen wir das ein bisschen so. Es ist die Community bei Bitcoin, die entscheidet, was passiert bei Bitcoin. Und wenn es einem Teil von der Community nicht passt, dann gehen sie weg und machen ihren eigenen Coin. Das ist völlig okay. Die gehören dann einfach nicht mehr in die Community. Das ist völlig demokratisch. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und das ist etwas, wo man vielfach wieder vergisst, oder? Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, immer wieder kann, wo so zentrale Instanzen manipulieren, pleite gehen und dann bist du am Arsch.
Du bist Experte vom Bankensystem, vom Finanzsystem. Ist Bitcoin und Blockchain ein Fluch oder Segen für Banken?
Kommt darauf an, mit welchem Banker du redest. Es ist unglaublich. Ah, ich habe noch so viel Streit mit gewissen Bankers. Es gibt gewisse, die es eben schnallen. Die machen ein hohes Kränzchen, die wirklich geschnallt haben, um was es geht. Es ist eigentlich ein Segen für Banken. Weil du kannst auch viele Chancen packen. Oder? Es gibt eine bekannte Bank, muss ich fast sagen. Das ist kein Banker, das ist ein Bankier, das ist der Chef einer Privatbank. Das kann ich auch sagen, das ist Lienhard Privatbank, das ist eine Zürcher Privatbank da.
Der Duri.
Der Duri-Brader, genau. Und der hat mir in meinem Podcast sehr schön gesagt, was ist eigentlich die Aufgabe von einem Private Banker? Das Erste ist mal schauen, dass ich das Vermögen Wert behalten kann, also den Kaufkraftverlust, die Inflation schützen. Das Zweite, versuchen zu vermehren. Und das Dritte ist mein Job als Private Banker, vorauszuschauen, welche Entwicklungen passieren, die nachher relevant könnten sie für mein Vermögen letztendlich, oder? Und das spielt keine Rolle, ob du jetzt nur 100 Franken hast oder eine Million hast. Who cares? Das ist eigentlich für alle da. Und der hat jetzt das erkannt, das ist eine Chance. Und du als Bank hast auch mit dieser Technologie, wenn ich überlege, wie der Zahlungsverkehr im internationalen Business läuft, mit einer vielen Korrespondenzbank, oder wenn du jetzt von der Raiffeisen Zürich in wie 1000 Baht, 1000 Stutz auf Thailand schickst, das sind 3-4 Banken dazwischen. Die machen mit allen Verträgen. Jede verlangt Gebühren. Es geht 6-7 Tage, oder? Bitcoin geht 10 Sekunden. Tag weg, Gebühr vielleicht 20-30 Cent, je nachdem mal ein Stutz, zwei. Du hast das, so Technologie kannst du als Bank nutzen, oder? Mal überlegen, wo bist du noch relevant? Und ich meine, Banken hocken auf einer Technologie aus den 70er Jahren. Das sind ja museumsreife Technologien, oder? Ich meine, irgendwann explodieren die Maschinen bei der UPS, bei der CS, bei der Julius Baer. Irgendwann einmal. Also, das ist ein Oldtimer, oder? Das ist fürs Museum. Und darum sehe ich das halt auch als Chance. Und die Frage ist dann wirklich, wo brauchst du noch Banken und wo nicht? Du brauchst Banken, davon bin ich überzeugt, in gewissen Bereichen. In gewissen Bereichen brauchst du keine Banken mehr. Oder andere können die Funktionen übernehmen, wo du vielleicht eine bessere Trust hast oder die bessere Experience letztendlich.
Mhm. Wie bist du auf die Idee vom House of Satoshi gekommen?
Mhm.
Und was bietet ihr genau an?
Gut, das ist eine coole Geschichte dahinter. Ich habe das Ladenlokal, das ist zweistöckig, im ersten Stock haben wir unsere Büros, unten haben wir den Laden, 3 Monate oder 4 Monate vor Covid gemietet. Es war preislich attraktiv, die Lage habe ich sehr geil gefunden, wir haben eine ganz andere Idee. Also etwas im Tech und so, mit so Kaffee und Zeug und Sachen, also, aber eigentlich ganz eine andere Idee. Und dann kommt Covid. Tag, Laden zu. Ich habe aber eine doppelt so hohe Miete gehabt. Und dann kommt der Unternehmer in mir und ich so, shit, hey, ich zahle jetzt doppelt so viel Miete, aber ich kann gar kein Geld verdienen. Außer mit meinem normalen Business, das im ersten Stock war. Und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich mal gelesen habe, hey, mit Bitcoin-ATMs, also Bitcoin-Geldautomaten, kannst du Geld verdienen. Und dann habe ich der Bude geschrieben, du, wo in Lausanne ist, bitte, die machen so, vermieten so ATMs. Ich habe gesagt, stell mir doch so ein ATM da her und was verdiene ich daran? Bin beteiligt an den Gebühren. Dann haben wir einfach mal da hergestellt. Und denkt, hey, so verdienen wir ein bisschen Geld. Dann ist die zweite lustige Story dazugekommen. Unter dem Covid-Gesetz sind Geldautomaten Grundbedürfnis. Bitcoin ist ein Geldautomat, also ist es ein Grundbedürfnis. Sprich, ich kann meinen Laden offen behalten. Und so haben wir mal den ersten neuen Ertragsstrom gehabt, oder? In den 3-4 Monaten Covid, das war heavy gewesen, ja, für uns, weil wir müssen viel, wir haben rechte Umsatz einbussen in gewissen Bereichen. Und so haben wir immerhin können ein bisschen das Ganze abfedern. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass immer meine Kollegen fragen, rein, wie geht Bitcoin? Ich erkläre es jedem. Und dann haben wir gesagt, weißt du, jetzt machen wir in Zukunft Workshops. Und dann nachher ist es immer weitergegangen, bis jetzt zum Concierge-Service, by the way, heute lanciert worden, reiner Zufall, dass wir sogar die Leute begleiten. Im ganzen Prozess, Kauf, Verkauf, bis hin zu Steuern, whatever. Also wir können einen Service anbieten, wo leider keine Bank in dem Land anbietet, dass man wirklich dich auch begleitet. Für die, die sagen, du und ich, wir machen das allein und so, aber es gibt sehr viele Leute, die einfach nur gerne jemanden hätten, die sich fragen können. Und sie zahlen dafür das. Und so ist das entstanden. Und am Schluss ist das House of Satoshi ein Bitcoin-Community-House mit Crypto-ATMs. Du kannst Produkte kaufen, Bücher kaufen, Merch kaufen. Und wir machen auch ab und an coole Party. Einmal im Jahr gibt es eine Day-Party mit etwa 7 DJs im Hinterhof. Weil ich bezahlt fürs Hive. Ich kann nicht mehr bis um 4 Uhr morgen im Hive hocken. Also könnte ich schon noch, aber mache ich nicht mehr so früh wie früher. Aber habe gleich noch gerne ins. Und so ist mir die Idee gekommen. Weil ein Kollege von mir ein Party-Label hat, habe ich gesagt, du hast ja alle guten DJs-Zugriff, du weißt, wie das geht mit Musik und Boxen, komm, stell im Hinterhof so etwas her. Und das ist für uns eigentlich nur eine Marketingaktion, oder? Und verdienen mit dem noch Geld, weil Barbetrieb, da verdienen Schule, habe ich festgestellt. Und so ist das entstanden und wir haben keinen Businessplan, das ist eine eigene Firma, muss einfach mal Break-Even werden. Und wir schauen jetzt, wo es geht. Und es ist unhure geil. Wir werden international gefüttert. Es kommen Kamerateams. Wir sind auf dem grössten Bitcoin-Magazine der Welt auf dem im Twitter-Kanal gelandet. Wir haben unhure viele Retweets und Likes bekommen. Es ist gerade die Sonntagszeitung gekommen mit einem grossen Porträt. Die Leute finden es cool. Wir hatten einen Politiker bei uns, eine SP-Politikerin, die gesagt hat, Rina, das ist super cool, was du machst, du bringst etwas in die Gesellschaft, dass die Leute das fassbar machen können. Und wir schauen, wohin es geht. Also momentan das Geisterlimit.
Mhm.
Und ich habe auch schon Anfragen aus dem Ausland, hey, komm auf Deutschland, dort weigere ich mich, Spanien, von Indonesien. Ich hatte 40 indonesische Top-Bankers im Laden gehabt. Auch so eine lustige Story. Und die haben das auch super geil gefunden und haben gesagt, ich soll auf Indonesien kommen. Und ich habe gesagt, ja, okay. Vielleicht in ein paar Jahren, jetzt ist es noch zu früh. Jetzt überlege ich mir, schaue ich in Dubai an, mal schauen. Wir haben ja Kohle dort unten.
Ja. Ja, du bist quasi der Bitcoin-Player an der Langstrasse. Natürlich auch weiter raus als die Langstrasse, aber dein Ort ist an der Langstrasse.
Nur kurz, wir sind eigentlich das neue Bankenviertel, habe ich und Leo Lebar beschlossen, oder? Die Ladies, also die Delina und Sonja von der Leo Lebar, die haben ja ein Bargeldautomat von Valiant in der Bar drinnen, oder? Du kannst Bargeld holen. Wir haben den Bitcoin-Automat. Mehr brauchst du nicht mehr im Leben. Und so haben wir gefunden, wir sind eigentlich das neue Bankenviertel.
Gut, also, dann sind ihr das neue Bankenviertel, Europaallee Langstrasse. Alle übrigens mal vorbeigehen. Zuerst ins House of Satoshi und nachher in die Leo Lebar oder umgekehrt.
Genau.
Sehr zu empfehlen. Aber die Frage da ist eigentlich, wie siehst du die Rolle von der Schweiz im weltweiten Crypto-Wettlauf? Sagen wir es mal so. Hast du das Gefühl, die Schweiz macht genug oder müsste man mehr machen? Mhm. Was ist der Status momentan vom Crypto Valley in Zug?
Das Crypto Valley Zug, ich sage immer, das Headquarter ist Zug, aber das Crypto Valley ist Schweizer. Wir sind ein kleines Land. In Lausanne passiert ganz viel, in Genf passiert viel, in Zürich ist mehr los als in Zug. Aber Zug hat das hervorragend marketingtechnisch aufgezogen. Du kannst in Zug ja sogar die Steuern zahlen mit Bitcoin. Das ist super, super, was die dort machen. Und die Schweiz hat lange Zeit eine führende Rolle gehabt. Wir hatten eine der besten Gesetzgebungen gehabt, bis vielleicht vor einem halben Jahr. Wirklich weltweit. Und zwar technologieneutral. Wir brauchen nicht 30 Seiten Gesetze, sondern wir haben einfach die bestehenden Gesetze genommen. 12 Gesetze, also SchKG, OR, ZGB, einfach die ganzen Gesetze, die es gibt. Und hat sie einfach an die Technologie Blockchain angepasst. Die FINMA hat sehr früh die ersten Kryptobanken bewilligt, als erste Nation auf dieser Welt. Jetzt mit der PostFinance haben wir eine systemrelevante Bank, die ein Krypto-Offering hat. In Deutschland gibt es das nicht. Frankreich glaube ich auch nicht. Also durchaus möglich, dass es die einzige Bank ist in Europa, die systemrelevant ist, die so etwas macht. Also wir sind, das geht auch nur, weil der Regulierungsrahmen da ist und weil wir die Offenheit haben, weil wir das Know-how da haben in dem Land. Und von dem her haben wir eigentlich eine gute Spitzenposition. So, und wie die Schweizer sind, oder? Das ist wieder unglaublich. Das regt mich so auf. Dann haben wir es mal geschafft, ein paar Gold zu schiessen, oder? Wow, wir sind in der Champions League zu oberst. Und dann gehen wir in die Abwehr und dann wieder ein bisschen zurücklehnen. Es geht uns ja so gut, oder? Und was passiert dann? Dann kommen unsere hohen Konkurrenten, der schnellere Fußball, und der schiesst dann halt wieder Goal, oder? Wir müssen kämpfen. Und wir sind jetzt gerade so auf einer schwierigen Situation. Wir sind noch sehr, sehr gut. Wir sind global anerkannt. Ich meine, die ganze Welt redet vom Crypto Valley in Switzerland. Aber wir müssen jetzt wirklich verdammt mal aufpassen und richtig Gas geben, dass wir eben den Vorsprung beibehalten können. Die EU hat jetzt eine neue Regulierung gemacht, die ist nicht einmal so schlecht, muss man sagen. Die kommen auch, die USA kommt auch. Also wir müssen schon ein bisschen schauen, dass wir den Vorsprung behalten können. Ich glaube, wir haben ihn noch, aber es wird immer kürzer. Und das braucht alle da braucht es die Banken. Da gibt es ja noch wirklich ein paar Banken, sehr grosse Banken, die sich noch dagegen wehren. Das immer noch als Scheiß anschauen. Du brauchst Politik. Wir haben im Bundesbern ein paar gescheite Politiker, vor allem bei den Jüngeren, die das gut finden. Und ich habe es letztens einer SP-Politiker in Bitcoin erklärt und jetzt gefunden, das ist gar nicht so etwas Schlimmes. Und ich, nein, ist eigentlich für dich als SP das beste Produkt. Und ich glaube, da müssen wir einfach als ganze Nation zusammenheben, oder? Und einfach mal die Schweiz muss man lernen, laut sein, sich besser zu verkaufen und Gas zu geben und nicht immer wieder zurück in die Abwehr zu gehen und hoffen, es gibt dann kein Goal und hoffen, es überholt uns niemand, oder? Das ist ein bisschen Schweizer Mentalität.
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, man war da wirklich ein First Mover gewesen. Ja. Und man hat auch Leuchttürme in Zug mit der Ethereum Foundation, glaube ich habe nicht sogar Polkadot auch im Zug angesiedelt. Also es sind ganz grosse Projekte und auch Persönlichkeiten im Zug unterwegs. Und man hat es wie nicht geschafft, da nochmal einen oben drauf zu legen und zu sagen, jetzt gehen wir richtig in die Offensive und werden einfach Number One. Ich sage jetzt so quasi die Wall Street im Kryptobereich ist neu jetzt in der Schweiz. Und jetzt kommen eben Madeira, El Salvador, USA sowieso, dann der ganze asiatische Teil, der auch massiv am Aufrüsten ist. Wir hätten so eine riesen Chance.
Und weißt du, hast ja mit 6'000 neue Arbeitsplätze im Krypto-Umfeld geschaffen. Die Firmen, die sind mit Menschen, die lassen ja Geld liegen, oder? Die Schweiz ist mitten in Europa hervorragend. Und ich meine, wir haben 2017 oder 2018, ich weiß es nicht mehr, Januar 2017 oder Januar 2018, der damalige Wirtschaftsminister, der Schneider-Ammann, sagt an einer Kryptokonferenz in St. Moritz, Crypto Nation Switzerland, der alte Bundesrat. Und ich denke, du bist ein geiler Sieg. Weißt du, so muss ein Bundesrat sein. Ein Bundesrat muss nicht viel können. Der muss das Land verkaufen, oder? Er muss ein bisschen sein Departement können führen. Was die Amis ja machen, oder? Trump und auch alle Ami-Präsidenten, die können vorne herstehen und sagen, hey, go, 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 make America great again. Das heisst jetzt nicht, dass ich Trump-Fan bin, aber es geht um die Philosophie, die Amis haben. Genau. Und dann haben wir jetzt endlich mal einen Bundesrat gehabt, der Schneider-Ammann, der das dann rausposaunt hat. Dann sind ein paar Politiker gekommen, hey, du kannst nicht Krypto nehmen, Krypto ist schlecht, nehmen wir das Blockchain. Okay, das heisst auch Blockchain Nation Switzerland. Und wir brauchen wieder auch einen Bundesrat, die das raustreibt. Blockchain Nation Switzerland. Ich weiss, dass beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen Blockchain top, also in den Top 3 oder Top 4 Themen ist. Und wir müssen einfach nicht aufgeben, weitergehen und auch ein bisschen besser uns verkaufen. Oder? Und sagen, wir sind geile Sicher. Wir haben ETH da, wir haben Uni Zürich, Uni St. Gallen, wir haben Unternehmertum da, Rechtssicherheit, wir haben Kohle. Everything ist da. Wir müssen es nutzen. Oder?
Das ist wirklich das perfekte Biotop, eigentlich, um etwas richtig Grosses daraus zu machen. Jetzt, wir haben es ganz am Anfang schon erwähnt, momentan ist Bitcoin ein bisschen am Booster gewesen, die letzten paar Wochen, um es, sagen wir mal, moderat darzustellen. Mhm. Hat vor allem auch sicher mit der Annahme vom ETF, also vom Exchange Traded Fund, zu tun gehabt, wo in den USA angenommen worden ist und von verschiedensten Players jetzt angeboten wird, unter anderem von BlackRock. Wie relevant war die Annahme vom ETF, um das ein bisschen einordnen, in deinen Augen?
Ich sage immer, es ist so vergleichbar mit dem Ritterschlag, oder? Die böse Wall Street, die ja rund 10 Jahre lang alle Anträge abgelehnt hat, der Wall Street Börsenaufsicht. Und die sind verantwortlich, dass es einen regulierten Marktplatz gibt. Und einen regulierten Marktplatz brauchen halt die grossen Investitionen, Investmentbanken, Pensionskassen brauchen das. Aber auch wir als Privatanleger wollen einen Anlegerschutz. Nach 13 Jahren, oder nach 10, 11 Jahren, hat man endlich eben die Bewilligung gegeben. Und das ist so ein bisschen wie der Ritterschlag. Was interessant ist, du hast es gerade erwähnt, BlackRock hat also das Produkt angegeben. BlackRock ist der grösste Vermögensverwalter auf der Welt und extrem mächtig. Ich meine, die sagen wahrscheinlich an Biden, was er zu tun hat, sagt man. Ja. Keine Ahnung. Also sie sind huere mächtig. Und der Larry Fink, der Gründer und CEO, hat 2018, glaube ich, noch gesagt, Bitcoin, das ist Gangsterwährung, Bitcoin ist nutzlos, Bitcoin geht auf Null. Und ich denke, was ist das für ein Vollidiot? Ein paar Jahre später hat er seine Meinung geändert. Hey, voll okay. Jetzt sagt er, jetzt steht auf BlackRock, Bitcoin ist Ersatz von Gold, Bitcoin ist absichtlich für das Finanzsystem, steht auf den Factsheets, oder?
Sogar gut für die Natur.
Genau. Genau.
Jetzt neu.
Plötzlich ist es nicht mehr böse. Ja. Die Energiesau. Und der Wandel, der dank BlackRock stattgefunden hat, hat extrem viel geholfen an Bitcoin. Wenn ich sehe sie auf Twitter, bin ich vielleicht nicht mehr angefickt worden von gewissen Leuten. Die sagen nichts mehr. Die sagen nichts mehr. Vorher grosse Bitcoin, Umweltsau nicht nachhaltig. Auch da in der Schweiz, ein paar bekannte Persönlichkeiten haben mich immer so wieder so ein bisschen angefickt auf Twitter. Also positiv angefickt, weißt, freundschaftlich, aber gleich mich kritisiert, weil ich immer zu dem gehabt habe. Und jetzt plötzlich verstummt, oder? Kannst du herstehen und sagen, ich habe meine Meinung geändert. Das ist völlig okay, wie es der Larry Fink gemacht hat. Also, ich glaube, der Ritterschlag ist immer erreicht. Bitcoin ist jetzt eben auch, eben, wie du sagst, nachhaltig, passt das rein. Und die Königsklasse haben wir noch nicht erreicht. Die Königsklasse ist dann erreicht, wenn die Big Guys, wie die UBS, wie die Privatbanken, wie auch JP Morgan, wie die alle heissen, in Kundenportfolios Bitcoin investieren und sagen, hey, 1%, 3% Krypto, Bitcoin, whatever. Wenn die das automatisch machen, wenn das der Kunde wünscht oder das Risikoprofil auf ist, also das vertreibt, dass jeder, der Aktien hat, kann auch Bitcoin haben. Und dann haben wir die Königsklasse erreicht. So weit sind wir noch nicht. Das braucht noch ein paar Jahre.
Ja, das glaube ich auch. Wenn die Banken einsteigen und das richtig anbieten, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Aber ich habe schon immer ein bisschen das Bild in meinem Kopf. Du hast weltweit eine Salesforce von Menschen, Anlageberater, auch unabhängige Anlageberater, die ihre Portfolios machen von ihren Kunden. Und für mich der oberste Boss von dieser Salesforce ist der Larry Fink. Wenn der Larry Fink sagt, das ist jetzt ein gutes Produkt, das könnt ihr verkaufen, dann gehen alle die Millionen von Anlageberatern in die Offensive und sagen, das ist einfach cool, das kannst du kaufen. Ja. Und das ist tatsächlich, ich habe immer wieder mit Menschen auf der Bank, also mit meinen Beratern auf der Bank, habe ich immer proaktiv Bitcoin angesprochen und Krypto an Meetings, die ich mit ihnen hatte. Und es ist immer das Gleiche gekommen. Komplett defensive Haltung. Also Anbieter war gar kein Thema. Sie haben oft auch so da, als wüssten sie nichts davon. Und sie dürfen es logischerweise nicht verkaufen oder anbieten. Es war ja eigentlich verboten lang. Und jetzt ist sich das extrem am Verändern. Und es ist wirklich noch verrückt, es war mir gar nicht so bewusst gewesen, wie powerful das BlackRock ist und der Larry Fink. Das ist wie der oberste Boss von allen denen, der sagt, das ist jetzt gut oder nicht gut. Und das Narrativ von ihm wird komplett aufgenommen.
Total. Es ist unglaublich. Die Macht, ich habe das auch nicht... Und das siehst du am Schluss auch. Und wir haben 10-solche ETF, der von BlackRock ist der grösste, innerhalb von 30 Tagen. Unglaublich, 10 Milliarden, das hat es noch nie gegeben, dass ein neuer, wir haben etwa 5'000, 6'000 ETF auf dieser Welt, die Exchange Traded Funds. Das hat es noch nie gegeben in der 30-jährigen Geschichte von ETF plus minus 30 Jahre, dass ein ETF innerhalb von 30 Tagen so viel Neugeld einsammelt, oder? das ist fantastisch, und das ist BlackRock. Und sie sind ja schon die Ersten bei Themen Nachhaltigkeit, oder? Nachher kommen alle anderen auch noch. Also, wie du sagst, BlackRock ist die Lokomotive, oder? Und wenn BlackRock hustet, dann ist einfach ein Sturm da. Das ist nicht mehr ein Hüsterli, oder? Das ist BlackRock.
Ja.
Krass. Es ist nicht alles gut, was die machen, by the way, aber sie machen doch vieles eben auch gut, muss man sagen. Und wenn das hilft, dass man halt so ein Zugpferd hat, ich erwarte so etwas von einer UBS in der Schweiz, oder die UBS verwaltet ist ja auch einer der grössten Vermögensverwalter auf dieser Welt. Die UBS ist eine starke Marke und wir können auch sehr stolz sein auf eine gesunde UBS. Made in Switzerland, von einem CEO, der aus dem Tessin kommt. Nicht alles war immer gut bei der UBS, aber die UBS ist global eine super starke Marke und ein grosser Vermögensverwalter, ein ernstzunehmender Vermögensverwalter. Also die UBS kann auch mitspielen in diesem Game. Und da erwarte ich zum Beispiel von den UBS, wenn die kommen, das wird auch nochmal für Furore sorgen. Aber das braucht halt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wieso sie so schläft.
Es kann dann plötzlich schnell gehen vielleicht.
Genau. Oder? Das ist jetzt der Vorteil von einer UBS, die hat dann einfach Kohle. Oder? Mhm. Die kann dann Kohle in die Hand nehmen. Wenn die UBS kommt, dann kommt sie. Und ich glaube, das ist der zweitwichtigste Player. Wenn BlackRock und die UBS, das sind die zwei grössten Player. BlackRock mehr auf der Anlageseite mit den Finanzprodukten und die UBS wirklich im traditionellen Vermögensverwaltungsgeschäft, das ist die UBS Nummer 1 auf dieser Welt. Mhm. Und wenn du bist mal mit dem startet und anfängt, 1% von der Kundenvermögen oder 0,5%, da kommt eine hohe Flut, oder? Und das gibt ein Signal wirklich global. Also auf das würde ich mir wünschen, wenn du bist jetzt endlich den Schritt würde machen in den nächsten 12 Monaten. Das gibt für die Schweiz auch wieder eine hohe globale Wirkung. What the fuck, du bist macht das geile sicher, oder?
Ja. Ja, und das Narrativ, das ja bei Bitcoin auch rum ist, ist ja, dass es oft für Geldwäsche genutzt wird, für kriminelle Machenschaften und so weiter. Jetzt hat der Jamie Dimon wieder am WEF hat er das Zitat von sich gegeben, ja, es wird immer noch sehr stark für Geldwäsche benutzt und so weiter. Und der Satoshi kommt irgendwann mal zurück und holt sich dann das alles ab. Obwohl das natürlich Law of Code oder Code of Law, das ist gar nicht möglich, oder?
Der Mensch, dass er gar keine Ahnung hat.
Genau, er hat gar keine Ahnung davon. Was aber eben interessant ist, ist, dass auch das Narrativ am Shiften ist mit der Geldwäsche. Oder? Ja. Dass eigentlich immer mehr wird auch gesagt, auch auf CNBC etc., ja, aber mit Dollar wird viel mehr Geld gewaschen. Du hast es auch eingangs gesagt, oder? Das grösste offene Kassenbuch, wo alle hineinschauen können. Warum würdest du dort eine kriminelle Machenschaft darüber machen, wenn alles auf der Blockchain geschrieben ist?
Oder ich bin nicht mehr sicher, ob es die Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich ist. Einfach eine Schweizer Staatsanwaltschaft hat vor etwa 6-7 Jahren einen Kinderpornoring mit Schweizer Beteiligung, by the way, in Afrika aufdeckt, dank einer Bitcoin-Transaktion.
Ja.
Dank einer Bitcoin-Transaktion. Und ich empfehle jedem, der möchte Geldwäscherei betreiben oder was auch immer komische Business macht, mach es nicht mit Bitcoin.
Nein.
Mach es nicht. Und wie du gesagt hast, 99% oder weiß ich, als Minimum 95% vom ganzen dreckigen Business ist in Dollar. Und nicht. Oder weißt du, wenn dann die komischen Staatspräsidenten, die so eigentlich Diktatoren sind, wenn die in die Schweiz kommen, dann wie tun die Geld waschen? Dann kaufen eine Frau noch schnell ein Maragring, dann legt sie den an und dann kommt sie in die Schweiz, dort zum Tausch im Bargeld, whatever. Also da gibt es genug Spielereien. Mit Bitcoin machst du es nicht. Ja. Es ist auch dort der Fall, ist ja logisch. Überall, was um Geld geht, gibt es dreckiges Business. Aber es gibt auch Zahlen, die zeigen, dass es unter 1% ist.
Ich glaube, die Antwort auf die Frage, die kenne ich schon, ist Bitcoin das digitale Gold?
Ja. Absolut. Ich weiß nicht, gewisse sagen, du kannst nicht vergleichen mit Gold und so. Ich finde, es ist einfach eine schöne Brücke zum Bauen. Oder man wüsste, wie es Gold ist. Ich bringe auch das Beispiel immer. Meine Grossmama hat mir zum Weihnachten früher immer Goldfreneli geschenkt. Und ich so, was will ich mit Goldfreneli? Aber naja. Und sie hat immer gesagt, meine Großmutter hat natürlich noch Krieg noch erlebt, oder? Den Zweiten Weltkrieg. Und sie hat gesagt, in Notfallsituationen wirst du mit Gold immer können zahlen.
Ja.
Und es ist limitiert. Und das ist das Schöne beim Bitcoin, oder? Sehr ähnlich. Bitcoin wirst du, wenn du jetzt eben auf Libanon gehst, hast Bitcoin, bist du reicher als mit einem Sack Kartoffeln, oder? Venezuela, Dito, Argentinien, Dito. Also, das sind ja hunderte von Millionen Menschen, die dort leben. Und deswegen ist der Vergleich zum digitalen Gold sehr, sehr, sehr schön, finde ich.
Ja. Also es ist ja eigentlich das Gold 2.0.
Genau.
Das ist eigentlich viel besser.
Und junge Leute oder so Gen Z und so weiter, oder auch alle, ich bin, mindestens das Gefühl, habe ich im Kopf auch noch Gen Z, keine Ahnung, bei dir. Die finden das geiler, ist einfacher. Wie kannst du Bitcoin kannst du einfach so kaufen, Gold? Was willst du mit einem Goldbarren daheim, oder?
Mhm.
Du musst nur schleppen und danach brauchst du ein bisschen Gold, dann musst du irgendwie absägen. Nein, Bullshit, geht nicht. Und Bitcoin ist teilbar, wunderbar.
Reden wir noch schnell über den... Sagen wir jetzt mal den Krypto-Papst auf dieser Welt.
Ja.
Er war gerade an einer Konferenz in Madeira und abgefeiert worden wie ein kleiner Gott.
Ja.
Der Michael Saylor.
Ja. Du hast wirklich einen kleinen Gott, wird der gefeiert.
Oder?
Der ist crazy, ich habe das Video gesehen. Crazy.
Er ist, CEO und Gründer von MicroStrategy, eine Software-Company. Und er hat gesagt, ich investiere einfach alles Geld, das ich habe, in Bitcoin. Und er ist mittlerweile einer der grössten Holders. Was haltest du für ihn?
Ja, sehr mutig, was er gemacht hat. Wie du es erwähnt hast, seine Firma MicroStrategy, die hat inzwischen etwa 5 Milliarden Cash in Bitcoin. Oder? Und wenn du die Bilanz anschaust und die müssen sie offenlegen, weil sie an der Börse kotiert sind in den USA, dann hast du früher einfach Cash-Position gesehen, hunderte von Millionen. Und jetzt kriegst du einfach Cash-Position, nicht mehr so viel, oder? Die strategische Cash-Reserve. Und jetzt kriegst du einfach eine neue Position Bitcoin. Das ist ihre strategische Reserve. Und da hat er einfach in Bitcoin investiert. 5 Milliarden, insgesamt sind es inzwischen 5 Milliarden wert. Und er bringt es sehr gut auf den Punkt, das, was wir auch eingangs besprochen haben, mit der Inflation und mit den Intermediären etc. Und er ist ein Unternehmer, oder? Der weiss, wie man muss, weil er weiss, was es heisst, schaffen, oder? Weil du musst am Anfang schaffen, damit kannst du in ein Video investieren, dass du kannst Löhne zahlen kannst. Ein Unternehmer hat ganz einen anderen Bezug vielleicht auch zu Geld. Weil, wenn du angestellt bist, kriegst du einfach den Lohn Ende Monat. Und jeder Unternehmer muss schauen, dass er überhaupt den Lohn kann zahlen kann, Ende Monat. Und das ist ein harter Kampf bei dir. Und durch das hat er sich auch sehr mit dem Thema Geld beschäftigt. Und so ist er in das reingekommen und, sehr inspirierend, nichts abgehoben. Ich meine, der könnte abgehoben sein, was auch immer. Nichts. Ich meine, er hat grosse Firmen in den USA, börsenkotiert, erfolgreich. Er hat jetzt sich zurückgezogen, so auf den Chairman, also wie sagst du, Verwaltungsratspräsident, ist nicht mehr operativ CEO. Und hat jetzt so seine Mission gemacht, und das finde ich etwas Schönes, du hast viel Geld verdient, jetzt gibst du etwas der Gesellschaft zurück. Seine Mission ist jetzt eben so ein bisschen, gut, die Leute informieren über Bitcoin, unterstützt auch so Schulungssachen, macht, glaube ich, so eine Online-Academy, geht eben auf Madeira an so Konferenzen. Und er wird wirklich gefeiert, dass ob Taylor Swift kommt, oder? Könntest du meinen, da kommt Taylor Swift? Nein, da kommt der Sailor. Und wenn dann viele von meinen Kollegen sagen, ja, die Bitcoin sind doch alles so komische Vögel, dann sage ich, nein, schau die Leute an, da hat es erfolgreiche Unternehmer, da hat es Millionäre, da hat es Stars, VIPs, Influencer, es hat eine Bauarbeiter, es hat eine Kassiererin, es ist eine Migrolino-Mitarbeiterin von Zürich da, Thailänderin, kauft Bitcoin. Das ist eine Kassiererin in Migrolino, oder? Jeder Mann, jede Frau ist dabei. Und das finde ich recht spannend. Und der Taylor Swift kriegt das nicht her, die kriegt nur einfach eine Population.
Ja, ist so. Wenn du als Crypto-Experte könntest auf einer Skala einordnen, wie wichtig ist die Erfindung von Bitcoin für die Menschheit?
Oh.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wäre unwichtig, 10 wäre ultra wichtig. Was würdest du für eine Zahl sagen?
Bleiben wir realistisch. Ich sage jetzt nicht 10, ich sage jetzt mal 8. Und, aber es kann dann noch das Potenzial auf die Szene kommen. Ja. Muss ich noch ein bisschen Potenzial haben. Es ist noch nicht perfekt. Bitcoin ist noch nicht perfekt, aber es ist ja erst 15 Jahre alt. Wenn man wirklich mit dem Bitcoin sich auseinandersetzt, und früher gesagt, man muss kein Ökonom oder technischer Nerd sein. Ich habe null Ahnung von Technologie, kann nicht programmieren. Aber es ist einfach hochintelligentes System. Es ist, und ich sage auch immer, ich bin da ehrlich, ich glaube nicht, dass Bitcoin wird Weltwährung sein in den nächsten 30 Jahren. Keine Chance. Das glaube ich nicht. Aber Bitcoin kann ein Teil von der Lösung sein von diesen Problemen. Und wir haben viele Probleme. Wir haben die höchste Verschuldung ever auf dieser Welt. 306 oder 310 Billionen. Die Zahl kann ich nicht mal ausschreiben. Ich weiß gar nicht, wie viel Null ich her tun muss.
Also was meinst du mit mir?
Mir, die Welt. Die Welt global, ja. Wir sind verschuldet, ja. Oder? Wenn der deutsche Finanzminister sagt in einem Tweet, hey, ich muss 40 Milliarden Zins auf Schulden zahlen und die 40 Milliarden fehlen mir für Infrastruktur. Du musst ja nie mit der deutschen Bahn fahren, kommst ja nie an. Weil die Infrastruktur so marode ist. Das ist ja schon krass. Aber auch unser Energieproblem, oder? Bitcoin braucht sehr viel Energie, ja. Und die versuchen das mit neuen Technologien zu lösen. Da entsteht auch Innovation. Aus einem Problem raus. Und deswegen finde ich, ist Bitcoin einfach extrem wichtig. Es wird in den Geschichtsbüchern eine ganz wichtige Rolle haben. Weil wenn man sich mit dem Geldsystem beschäftigt, dann weiss man, dass eine Währung im Schnitt etwa 27 Jahre lang lebt. Die meisten sind verschwunden. Der Schweizer Franken ist, wie du es auch erwähnt hast, eine super starke Währung. Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren Euro noch haben. Das wird so nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, das kann man nicht vorstellen. USA ist nicht immer die Leitwährung, es war das britische Pfund. Oder? Und deswegen, glaube ich, ist für die Welt, für die Geschichte Bitcoin eine Relevanz. Und darum sage ich 7 bis 8. Mit dem Potenzial, dass es dann mal auf 10 kommt. Aber da müssen wir noch dran arbeiten. Braucht noch ein bisschen Zeit.
gibt es auch etwas in dem Space, ich sage jetzt mal im Crypto-Space, rund um die Thematik Bitcoin, etwas, was dich nervt?
Ja, oh ja, viel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es gibt Leute, die sind halt, das sind die sogenannten Bitcoin-Maximalisten. Und ich sage, ich bin Bitcoin-first, nicht Bitcoin-only. Und das ist völlig okay. Du kannst sagen, ich finde Bitcoin ist das einzig Richtige und alles andere tun sie als Shitcoin bezeichnen. Ich stimme zu, dass wir haben etwa 20-30'000 Coins und Tokens. Und ich stimme zu, dass wahrscheinlich 90-95% davon nichts bringt. Nichts. Das sind Scam, das ist Meme-Coins, das ist kein Nutzen dahinter. Die extrem, und zwar haben wir ganz viele Feinde, wenn sie das hören, aber ist ja okay, egal. Ich finde es nicht fair, dass man einfach sagt, alles andere ist scheiße. Weil da hinten hocken Menschen, die arbeiten an einem Projekt, sind nicht alles Betrüger. Und das sind Millionen Leute, man kann doch nicht einfach sagen, das ist alles nur Shit. Ich habe immer Respekt und deswegen sage ich immer, es ist wie ein Startup. Wir wissen, von 10 Startups überleben 1 bis 2. Wegen dem sind die anderen 8, 9 Startup-Gründer keine Double, sondern die haben Risiko in die Hand genommen, sind mutig gewesen. Falsches Produkt, falsches Timing, kein Geld mehr, vielleicht auch wirklich kein Problem gelöst. Ist okay, aber die haben etwas gemacht. Und das nervt mich ein bisschen an diesen Bitcoin-Maxis, dass sie einfach sagen, Bitcoin und alles andere ist Shitcoin, oder? Habe ich sogar erlebt, oder? Weil bei mir im House of Satoshi steht Bitcoin, dann Krypto. Dann haben sie auf Twitter das gesehen, gewisse, haben sie noch rausgezoomt und gesagt, wir sagen Verräter. Und da ist ein riesen Shitstorm losgegangen. Und sage ich, hey, Guys, wir machen Education und wir sagen Bitcoin first. Man muss doch Leute aufklären, was ist Bitcoin und was ist das andere. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt, weil es hat auch etwas mit dem Bitcoin-Grundphilosophie zu tun. Bitcoin bietet jedem Menschen, egal was du für eine Meinung hast, egal was du für eine Ethnie hast, egal was du für eine Religion hast, jeder Mann, jede Frau kann in Bitcoin kommen. Du musst nur ein Handy haben. Also auch wenn du ein Staatskritiker bist, du wirst nicht bestraft. Wenn du, ich weiss nicht, eine Frau in Saudi-Arabien darf wahrscheinlich kein, ich weiss nicht, ob die darf ein Bankkonto haben, eine Frau in Saudi-Arabien, aber sie kann Bitcoin haben. Ja. Das ist egal. Also eine Grundphilosophie, ein Grundpfeiler von Bitcoin ist eben, egal was du für eine Meinung vertrittst, du bist, kannst Bitcoin haben.
Sehr inclusive.
Genau, sehr inclusive, total. Genau das Wort habe ich gesucht, danke. Und dann kannst du doch nicht als Bitcoiner sagen, nur wir sind geil und alles andere ist scheiße. Ja. Du musst einfach nicht erwähnen von mir aus und sagst einfach, ich rede nur über Bitcoin. Ich kenne einen Bitcoin-Maxi, der sagt, ich rede einfach nur über Bitcoin, alles andere, wenn es dich interessiert, mach's. Du hast vorhin von Ethereum geredet. Wenn es dich interessiert, tu es. Frei, bist ja frei, oder? Mhm. Aber auch als Shitcoin alles bezeichnen, finde ich nicht fair. Mhm. Darum einfach, entweder erwähnst du das andere einfach nicht, oder sonst lässt dich einfach leben, oder? Und der Markt entscheidet am Schluss, was wird überleben. Bitcoin wird überleben und viele von diesen Coins und Tokens in der Sprache von den Maxis, Shitcoins, werden auch nicht überleben, bin ich davon überzeugt. Und deswegen müssen wir Education machen, müssen die Leute aufklären, müssen sie wegbekommen von der reinen Gier-Spekulation, sondern zum Nutzen, zum Verständnis, was dahinter steckt. Dann profitierst du automatisch auch von Kurssteigerungen.
Gut, dann möchten wir noch ganz wenig Education in 1-2 Minuten. Und zwar, wir haben jetzt schon gehört, es gibt ganz, ganz, ganz viele Coins, Solana, Orca, Swissborg und 50 andere, die mir gerade noch wieder in den Kopf kommen. Darum machen wir es einfach, wir vergleichen einfach die zwei grössten miteinander, Ethereum und Bitcoin. Was ist der grundlegende Unterschied von BTC zu Ethereum?
Ja, das ist eigentlich einfach. Bitcoin, haben wir jetzt x-mal gesagt, ist digitales Gold, ist berechenbares Geld. Und Ethereum ist ein Betriebssystem oder ein App Store. Ich vergleiche es immer mit einem App Store. Und das ist eigentlich eine Infrastrukturplattform. Also ich bringe immer ein Beispiel, wenn du jetzt eine Blockchain-Idee hast, du wirst nicht auf die Idee kommen, eine eigene Blockchain zu entwickeln, sondern du nimmst eine bestehende. Du kommst ja nicht auf die Idee, ein neues PowerPoint zu entwickeln. Du nimmst einfach das von Microsoft oder das von Google. Und vielleicht gibt es noch 20, 30, 40. Und genau so ist das bei Ethereum. Das ist eine Plattform, ein Betriebssystem, ein App Store. Und Bitcoin ist einfach digitales, programmierbares, berechenbares Geld. Das ist ein Unterschied.
Perfekt. Sehr schön erklärt. Und es zeigt auch nur schon in dieser kurzen Erklärung, dass es eben Sinn macht, von beidem etwas zu haben, oder?
Natürlich.
Kleine Zukunftsperspektive. Wo geht es hin? In dem Space ist eine grosse Frage. Könnte man wahrscheinlich noch mal eine Stunde darüber diskutieren. Aber ja, was ist so deine Vorstellung für die nächsten paar Jahre in dem Space? Vielleicht auch im Kontext in der Schweiz?
Also ich glaube, wir werden sehen, dass früher oder später jede Schweizer Bank Zugang schafft zu Bitcoin, wie es PostFinance gemacht hat, wie die Luzerner Kantonalbank, Zuger KB. Also ich gehe davon aus, dass Zürcher KB demnächst auch mal wird kommen und noch 5-6 weitere Banken. Irgendwann hoffe ich, dass die UBS kommt und irgendwann hat es dann auch in St. Gallen die Raiffeisenbank verstanden, dass es eben nicht nur schlecht ist. Also ich glaube, Zugang wird geschaffen. Ich glaube, das Angebot wird erweitert auf den Blockchain-basierten Anwendungen der Finanzindustrie. Es gibt aber auch Fremdanbieter, die werden kommen und Dienstleistungen werden anbieten. Das wird nicht alles bei den Banken bleiben. Und ich glaube, es ist gekommen, um zu bleiben, aber es bleibt nach wie vor eine Nische. Es wird nicht ein huge Megamarkt. Also
meinst du nicht, auch für Banken wird es nicht?
Also es wird schon ein grosser Markt, ja. Aber weißt, Gold ist ja auch ein kleiner Markt eigentlich. Und wir sind noch 10-mal kleiner als Gold, Bitcoin.
Genau.
Aber
Market Cap ist immer noch 10-mal kleiner.
Ja, genau.
Sie ordnen ist eigentlich mega klein.
Oder? Mega klein. Ja. Wir werden Relevanz bekommen, noch größere Relevanz, aber nie im Vergleich zum globalen Aktienmarkt zum Beispiel. Oder? Aber es ist ein hochlukrativer Markt und sehr spannend. Und ich glaube, es entsteht ganz viel Neues, auch aus dem Thema Energie, alternative Energiequellen, Lösungen entstehen, wo vielleicht Bitcoin voraus ist und man kann das adaptieren in die normale Gesellschaft, in die normale Welt hinein. Da wird, glaube ich, noch viel passieren und es wäre schön, wenn die Schweiz halt wirklich da eine globale Rolle spielt und so ein bisschen der Taktgeber wird, oder? Weil Bitcoin passt oder auch Krypto passt wie Faust aufs Auge auf die Schweiz. Oder?
Ja, finde auch. Und was motiviert dich als Rhino in dieser schnellen Welt, in dieser Next-Gen-World, Finance-World, dich zu betätigen?
Also ich sage mir immer, ich bin nicht auf die Welt gekommen, um Sachen zu verpassen. Das ist nicht. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um zu verwalten. Ich bin auf die Welt gekommen, um zu gestalten. Ich bin auf die Welt gekommen, um auf die Schnauze zu fliegen, aufstehen, lernen, wieder gerade auslaufen. Und ich finde es faszinierend, wenn ich früh bei technologischen Entwicklungen dabei bin oder bei Veränderungen, grösseren Veränderungen, wenn ich dabei bin. Und zum Teil verdiene ich auch kein Geld dabei, aber ich bin dabei, ich lerne extrem viel. Ich kann etwas mitgestalten und wenn das mithilft, dass am Schluss eine bessere Welt entsteht. Ich bin jetzt kein Sozi, überhaupt nicht, aber ich wollte einfach eine geile Welt haben. Und wenn ich da auch noch profitiere, persönlich kann ich auch das auch noch erleichtern. Also ich finde das halt spannend. Und ich bin halt lieber einer, der mitgestaltet statt verwaltet. Es ist mir zu langweilig, auf die Welt zu kommen, um da einfach 8 to 5 und das ist ja das Schöne daran. Wie das Internet, oder? Wäre ich dort damals ein bisschen gescheiter gewesen, hätte ich viel früher angefangen, Unternehmer zu werden, im Internet-Startup. Oder ich habe schon ein paar Ideen gehabt, aber einfach nichts gemacht. Oder? Vielleicht hätte ich das WhatsApp erfunden, wer weiß. Und wo ist eigentlich, kann man so an etwas Ähnliches denken, es hat kein WhatsApp gegeben. Aber er hat es natürlich nicht gemacht. Und ich glaube, auch für alle, egal ob jung oder alt, es ist, man muss wieder never stop learning, oder? Und eine Faszination entwickeln. Du musst nicht alles wissen und du musst dich auch ein bisschen fokussieren, das ist wichtig. Aber ich kann es nur den Leuten mitgeben, neugierig bleiben, neugierig bleiben. Das ist die beste Schule.
Sehr curious.
Ja.
Wie bist denn du so geworden? Also, hat dich irgendjemand beeinflusst? Hast du einen Mentor gehabt oder Bücher gelesen?
Nein, gar nicht.
Wie bist du zu dem geworden?
Ja, ich bin natürlich aus einem Elternhaus gekommen, wo meine Eltern eine eigene Firma hatten. Mein Vater hatte das Architekturbüro gehabt. Und dann habe ich natürlich das miterlebt. Und ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater den ersten Computer gekauft hat. Und so seine Pläne gemacht hat. Das waren riesige Kisten. Ich war schon mega früh dabei gewesen. Ich musste dann einmal Kohle verdienen. Ich musste das Büro helfen putzen. Oder ich musste das Büro putzen und Aufraum und Altpapier zusammen sammeln, damit die sich ich kann ein Töffchen kaufen mit 15 oder 14. Wann hat man ein Töffchen gekauft? Mit 14, glaube ich. Und so bin ich halt in das reingekommen, oder? Und ich bin dann irgendwann auf einer Bank gelandet und da hat das halt ein bisschen unternehmerisch noch da genommen. Aber dann habe ich gemerkt, da hast du ja nur Gegner gegen dich. Wenn du eine Idee erzählst, oh nein, spinnst und ja, aber.
Das ist nicht das richtige Umfeld für das.
Und dann nachher bin ich zufälligerweise zu Kollegen gekommen, die eine Start-up-Idee hatten und die sind noch, sag ich mal, grün hinter den Ohren gewesen. Die sind gerade vom Studium gekommen und ich habe das Studium ja umgehen, ich bin einfach direkt arbeiten. Und dann habe ich gefunden, ja gut, die brauchen ja jemanden, der noch die Welt versteht, oder? Ihr kennt die Welt aus den Theoriebüchern und ich kenne die Welt aus der Praxis. Und so bin ich dann eigentlich ins Unternehmertum gekommen. Und dort haben wir uns dann verkracht, wie in einer Ehe, das passiert halt, oder? Und das alles super Erfahrungen. Und ich bin halt, ich habe nie Bücher so von, also doch schon auch, ich lasse mich inspirieren von grossen Menschen, also Amazon, Jeff Bezos. Nicht alles ist gut, was Amazon macht, aber es hat sehr viel Spannendes. Der Gründer von Netflix, sein Buch, hochspannend. Steve Jobs, oder? Viel Gutes gemacht, viel Fehler gemacht. Ich meine, Steve Jobs hat damals gesagt, Streaming ist nicht relevant. Und durch das hat Apple ist Spotify und Netflix die grossen und nicht Apple. Völliger Fehlentscheid drauf. Aber dafür hat er viel anderes fantastisch gemacht. Und das sind für mich die Inspirationen. Da hole ich meine Inspiration und sage mir, das ist huere spannend. Und ich bin persönlich einfach ein Mensch, das habe ich als Kind schon gelernt. Du musst Fehler machen, du musst auf die Schnauze fliegen, dann stehst du wieder auf. Asche vom Haupt und dann nachher laufst du weiter und musst einfach daraus lernen.
Ja, das ist eine gute Philosophie. Steve Ballmer hat ja übrigens auch das iPhone ausgelacht.
Genau, das ist im Fall. Ich bin ja bei der HWZ Zürich noch unterwegs und das ist immer in der ersten Session bei einem neuen Lehrgang, zeige ich einfach einmal das Video, oder? Wo einfach der das auslacht und sagt, was, $1000 für ein Telefon ohne Tastatur und so und denkst, ist okay, kannst du sagen, aber wenn du merkst, dass das andere funktioniert, dann musst du schnell dich verändern. Und das ist wie der Larry Fink von BlackRock. Der hat 2017 eine andere Meinung gehabt, 180 Grad dreht, finde ich völlig okay. Und steht auch dort her. Ja.
Perfektes Schlusswort.
Cool.
Höchst spannend gewesen, sehr inspirierend. Ich könnte auch noch weiterreden, aber wir haben unsere Timelimiten. Wirklich cool gewesen. Ich kann sehr viel mitnehmen, dass 100'000 Franken in 30 Jahren nur noch 65'000 Franken Kaufkraft wird sein. Nur schon aus dem Grund gilt es, hey, Bitcoin kaufen ist sicher eine gute Idee, würde ich mal so sagen, weil ja, 19 Millionen sind schon gemeint, es wird nur 21 Millionen geben. Die ETF hat grosse Euphorie ausgelöst und war der Ritterschlag gewesen, aus Sicht vom Rino. Und ja, es geht weiter und wir haben grosse Pläne in der Schweiz, respektive für die Schweiz, dass das noch viel grösserer Space wird, der Crypto Space. Sehr cool gewesen. Das war Decode the Bus gewesen mit dem Rino Borini. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Bye.